Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Also wenn du etwas für jemand anders tust, ist es tatsächlich so, dass neurologisch in deinem Gehirn das Belohnungssystem angeregt wird. Das heißt, du hast dann auch ein gutes Gefühl. Du hast das gute Gefühl, dass du was Gutes getan hast für jemanden anderes. Also das ist auch durchaus, wenn du das in positiven Emotionen übersetzt, tust du dir im Prinzip auch was Gutes, weil du dir was Gutes für deine Gesundheit tust.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Herzlich willkommen zur Freitagsfolge von Familienpackung, die heißt Frisch vom Küchentisch. Und ich unterhalte mich heute mit meiner Mutter. Ich bin Paul Schumacher, 30 Jahre alt, Gartenlandschaftsbauer von Beruf, Musiker aus Leidenschaft. Und meine Mutter, Gefährtin, Psychologin, Therapeutin und noch so vieles mehr. Und du hast dir für heute ein Thema ausgesucht. Das heißt?
Ich werde das jetzt mal ein bisschen anders vorstellen. Und zwar in einem Dialog.
Okay.
Möchtest du einen Kaffee? Ich will keinen, es sei denn, du willst, dass ich einen will, aber ich würde jetzt nicht wollen, dass du einen machst, obwohl du keinen machen wollen würdest. Sorry, was willst du jetzt? Was auch immer du willst, ist okay für mich. Ja, same, was auch immer du willst, ist auch okay für mich. Was willst du denn, dass ich will? Ich will, dass du willst, was du willst. Und was ist das? Was auch immer du willst.
Ja, spannend.
Es ist geklaut, das habe ich nicht jetzt erfunden, sondern das ist von dem amerikanischen Comedian Baron Ryan. Und der hat das als TikTok-Video The People Pleaser Loop auf den Punkt gebracht, worüber wir heute reden wollen, über Menschen oder über dieses People-Pleasing-Thema.
Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, zu dem ich einen anderen Podcast gehört habe, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Weekly Wissen heißt der und der hat direkt eine Folge zum Thema People-Pleasing. Und was ich daraus mitbekommen oder mitgenommen habe aus dieser Folge war ein sehr prägnanter, kurzer Satz zum Thema People-Pleasing und der geht so, wer zu viel schluckt, der spuckt. Das fand ich auf jeden Fall, was dieses wirklich sehr, sehr große Thema angeht, einen spannenden Leitsatz. Wollen wir vielleicht damit anfangen und erstmal eingrenzen, was People-Pleasing überhaupt bedeutet?
Also genau.
Was das überhaupt ist?
Also People-Pleasing ist auf jeden Fall keine Diagnose oder irgendeine psychische Erkrankung, sondern das sind Menschen und deswegen heißt es auch besser so Menschen mit der Tendenz zum People-Pleasing, weil das gibt es von bis. Wenn ich dich jetzt frage, auf einer Skala 1 gar nicht bis zu 10 absolut, wo würdest du dich da einjustieren oder
spannend.
Einordnen?
Ich glaube eher höher. Also ich würde eher mal so auf eine 6 bis 7, vielleicht sogar 7,5 gehen.
Also eher weniger als
mit
mehr.
An gut schlechten Tagen Tendenzen zu 8.
Das heißt, da bist du dann gar nicht People-Pleasing.
Nee, da bin ich voll People. Also genau, also ich schätze mich selber als sehr People-Pleasing.
Genau, meine Skala war ja genau 1 gar nicht und 10, ja, sorry.
Egal.
Ja, und ich würde jetzt sagen, in deinem Alter oder noch ein bisschen, ja doch, so mit 30 oder so, da hätte ich jetzt auch gesagt 7 oder 8. Und inzwischen würde ich sagen, bin ich runtergerutscht auf eine 5 oder so. 6 oder 5, sowas. Okay, also es ist keine Diagnose. Es ist etwas, was manche Menschen haben diese Tendenz dazu. Und es heißt im Grunde ja, andere Menschen zufriedenzustellen.
Ja, es allen recht machen zu wollen.
Genau, es allen recht machen zu wollen. Das ist eine sehr schöne
Ja, das ist ja dieser Ausdruck irgendwie, hör auf zu versuchen, es allen recht machen zu wollen. Und das ist auf jeden Fall, was das Thema People-Pleasing angeht, auch ein guter Leitsatz, denke ich mal. Mhm. Weil man ja gar nicht so viel Einfluss darauf nehmen kann, auf bestimmte Situationen oder auch die Entscheidungen von anderen Menschen und sich dann davon abhängig zu machen und auch die Persönlichkeit irgendwie im ja, sagen wir mal, drastischsten Fall auf ja dieses Symptom oder dieses, nee, es ist eine Verhaltensweise tatsächlich, genau, auf diese Verhaltensweise auszurichten. Und das Spannende ist, genau, es ist eher ein Handlungsmuster.
Ja.
Ja, auch. Ein Handlungsmuster, was auf dieser Angst vor Ablehnung basiert. Das heißt ja eigentlich auf so einer grundlegend menschlichen Eigenschaft, die uns ja eigentlich dazu ermächtigt hat, in Gruppen irgendwie zusammenzuleben, ja, genau, und uns zu verständigen.
Sozial zu sein, ne?
Genau.
Wir sind ja soziale Wesen auch.
Genau, also quasi so eine Art der Übersozialität, wenn man so
kann,
will.
Ja, kann man so sagen. Menschen, die diese Tendenz haben, sind halt immer da, wenn man sie braucht. Und ich glaube, jeder oder jede kennt so einen im Büro oder im Job oder im, keine Ahnung, im Sportverein oder so. Also jemand, der kommt und du bittest den um einen Gefallen und der wird den tun. Und ich habe tatsächlich auch, als ich in der Vorbereitung auf diese Sendung oder Folge, habe ich auch tatsächlich so ein bisschen an dich gedacht, weil mir viel eine Begebenheit ein, die liegt schon ein paar Jahre zurück, aber da weiß ich, da hat dich ein Freund so relativ spontan gefragt, ob du ihm beim Umzug helfen würdest und du hattest eine anstrengende Woche hinter dir und dir ist überhaupt gar nicht eingefallen, Nein zu sagen, sondern du hast sofort Ja gesagt und hast dich dann im Nachhinein geärgert, weil du der Einzige, glaube ich, warst, der dann gekommen ist und geholfen hat.
Ja, das ist eine spannende Situation, die möchte ich an dieser Stelle einmal kurz kommentieren, und zwar was meine Freunde und Umzüge angeht. Also ich habe tatsächlich zwei Freunde in meinem engsten Freundeskreis, die sehr häufig innerhalb von Berlin umgezogen sind. Und ich glaube, als ich den einen das vierte oder fünfte Mal und den anderen das dritte Mal umgezogen habe,
ja,
so, und der eine zieht jetzt auch wieder aus, war ich dann irgendwann so, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein Bonuskartensystem oder so. Also ansonsten nimmt das hier wirklich Überhand. So, und da habe ich dann eine Taktik angewandt, die als People-Pleaser oder als jemand, der diese Tendenz hat, ist, anderen Leuten recht machen zu wollen. Ich habe mich einer Taktik bedient und die heißt Grenzen setzen für sich selbst. Also das eigene Verhalten reflektieren. So, nicht nur, dass ich nicht oder weniger umgezogen bin, sondern ich tatsächlich auch so ein bisschen dieses Gefühl hatte, wenn, dann muss ich ihre Hilfe auch nicht in Anspruch nehmen. So, also ich schaffe das dann auch alleine. Und ich glaube, ohne dass man sich da jetzt an irgendwas übernimmt, im Sinne von ich muss das alleine schaffen, glaube ich, dass der Selbstwert, den man daraus mitnehmen kann, aus diesem Gedankengang, beziehungsweise auch dieses Grenzen ziehen, dann gegenüber den Freunden, ein wichtiger Punkt war für mich.
Genau, bevor wir auf Lösungen gucken, lass uns doch erst nochmal einsteigen, ein bisschen tiefer einsteigen. Also was steckt denn dahinter? Also wenn du das jetzt so als jemand sagst, der sich von sich sagt, er hat diese Tendenz, was würdest du sagen, ist der Grund, warum du das machst?
Also tatsächlich habe ich die drei Gründe, die in dieser Podcast-Folge genannt wurden, die ich zu dem Thema auch gehört habe. Mit denen kann ich nicht übereinstimmen, die werde ich noch später nennen, sondern ich habe für mich irgendwann erkannt, dass ich das tatsächlich aus einer, sagen wir mal, Vorbildrolle heraus machen möchte. Und zwar im Sinne von, ich möchte ein guter Mensch sein und ich möchte dadurch, dass ich ein guter Mensch bin und mich gut damit fühle, ein guter Mensch zu sein in meinen Augen, andere dazu inspirieren, das auch zu tun. Also ich verfolge so diese Idee, wenn wir beim Beispiel Umzüge bleiben, das würde ich jetzt dreimal, siebenmal, weiß ich nicht, wenn man das Ganze zusammenrechnet, umziehen, dann glaube ich, dass ich inzwischen durch meine Freundschaft zu eben diesen beiden Menschen dort ein Verhältnis aufgebaut habe, was dies zuließe, dass die mir dabei helfen. Und das fühlt sich total belohnend an im Gegenzug. Und ich denke, ich habe auch eine ganze Zeit lang da so ein Thema mit Papa bearbeitet, habe mich aber inzwischen zumindest, was diesen Freundeskontext angeht, davon gelöst. Und man muss ja auch gucken, du hast vorhin angesprochen, jeder kennt einen People-Pleaser. Also das kann ja in ganz verschiedenen Kontexten, in ganz verschiedenen Menschengruppen auftreten, mit denen man sich tagtäglich oder auch wöchentlich umgibt. Und das ist ganz spannend, weil es ja in verschiedenen persönlichen Beziehungen, denke ich mal, vor allem auch darauf ankommt, irgendwo zu people-pleasen. Also ich glaube, Dialog und Konsens und alles wird ansonsten halt total schwer, wenn man da nicht wenigstens so einen Funken von an den Tag legt.
Es gibt ja auch viele gute Dinge, die jemand hat, der sehr hilfsbereit ist. Lass es uns mal so sagen.
Ja, ja.
Also dazu gehört ja irgendwie so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern dazu gehört Empathie. Also eben auch diese Hilfsbereitschaft, sehen, was braucht der andere jetzt, da sein und so. Ne? Also das früher hat man dazu gesagt, das Helfersyndrom ist so eine andere Bezeichnung dafür. Und letztendlich wird es ja auch vielen Psychologinnen angedichtet oder so. Ja, ja, du studierst Psychologie, weil du so ein Helfersyndrom hast.
Ne? Ein Kumpel von mir sagt immer Kümmerlieschen.
Ja, das ist ja sehr schön. Schöner Begriff. So, aber das, was ich dir eigentlich gerade sagen wollte, ist, das Interessante daran, wenn du hilfsbereit bist, also wenn du etwas für jemand anders tust, ist es tatsächlich so, dass neurologisch in deinem Gehirn das Belohnungssystem angeregt wird. Das heißt, du hast dann auch ein gutes Gefühl. Du hast das gute Gefühl, dass du was Gutes getan hast für jemanden anderes. Also das ist auch durchaus, wenn du das in positiven Emotionen übersetzt, tust du dir im Prinzip auch was Gutes, weil du dir was Gutes für deine Gesundheit tust. Ja. So, das darf bloß eben nicht, ich sage jetzt mal bewusst provokant, zur Masche werden. Also, dass du quasi dich nur noch nach anderen ausrichtest, dass du nur noch guckst, wie geht's dem anderen. Ich hatte in einer Beratungssituation mal einen jungen Mann, der Vater war und kleine Kinder zu Hause hatte, und seine Frau wünschte sich jetzt, das war ein Wunsch von ihr, noch ein weiteres Kind. Und der wollte seine Frau nicht kränken. Also der kam in einen Konflikt, weil er eigentlich seiner Frau nicht sagen wollte, du, mir reicht das jetzt schon so mit den Kindern, die wir haben. Und ich sehe so ein bisschen dagegen an, weil ich gar nicht mehr uns als Beziehung, als Paar sehen kann. Weil das so, ne? Und der war da wirklich in so einem Gewissenskonflikt. Und das ist natürlich auch so, was du, das ist passiert sehr häufig auch in einer oder kann in einer Partnerschaft passieren. Ne? Und da ist auch zum Beispiel mein People-Pleasing, mein Junges, also mit, weiß ich nicht, mit 30 oder so durchaus. Ne? Also dieses immer, oh, wie geht's jetzt dem anderen, in dem Sinne, in dem Fall ja meinem Mann, und was kann ich jetzt tun, damit es ihm besser geht? Und das Schwierige daran ist, dass ich irgendwann selber gar keine Entscheidung mehr getroffen habe, sondern mich immer wieder angepasst habe, was will er jetzt? Ja? So, und auch nicht mehr unterscheiden konnte oder für mich gar keine Entscheidung mehr treffen konnte, weil ich gar nicht wusste, wie ich das machen soll. Und immer auch mit der Angst natürlich dann getrieben war, wenn ich jetzt Nein sage, dann riskiere ich einen Konflikt.
Und darauf hast du keine Lust.
Und da, ja, und das ist ja auch was Aversives durchaus. Ne? Also wenn man konfliktscheu ist oder so.
Ja, und das ist spannend, weil das ist ja einer der drei Gründe tatsächlich, die für das People-Pleasing verantwortlich gemacht werden. Erstens hat man herausgefunden, dass keiner als People-Pleaser geboren wird. Also wie gesagt, das Ganze ist ein Handlungsmuster. Und die Auslöser, die ich auch vorhin angesprochen habe, die
drei Gründe, hast du gesagt?
Ja. Genau, wurden anscheinend, runtergebrochen auf eben diese drei Szenarien, häufig in der Kindheit anzutreffen. Und zwar Nummer eins, die Eltern oder das soziale Umfeld reagieren negativ auf die eigenen Wünsche und Vorstellungen. Beispiel, ich will Tänzerin werden. Das wurde in der anderen Podcast-Folge zum Beispiel benutzt, dieses Beispiel. Das fand ich sehr gut. Und dann hörst du irgendwas so wie, verdienst du eh kein Geld mit. So. Und daraus erwächst dann dieser Gedanke, so wie ich bin ich nicht gut. So, und das führt dann dazu, dass man so eine Scham für die eigene Persönlichkeit entwickeln kann. Und um das zu umgehen, kommt es dann zu einer Überanpassung des sozialen Verhaltens und zu diesem, es allen recht machen zu wollen. Das zweite ist die emotionale Parentifizierung. Das heißt, die Rollenumkehr. Das Kind wird für den emotionalen Zustand der Eltern in Verantwortung gezogen. Oder wird da mit einer Rolle betraut, die es vielleicht gar nicht
ausfüllen kann.
Ausfüllen kann in diesem Zustand oder in dieser Situation. Und da kann ich auch total sehen, dass das Kind wiederum dann in der Antwort darauf vielleicht auch, um, wie du eben schon meintest, Konflikte zu vermeiden, dann wiederum people pleased, um quasi die Harmonie irgendwie,
um die Harmonie herzustellen,
am Leben zu halten. Genau. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man sich dieses Verhalten bei den Eltern oder im Umfeld abgeguckt hat.
Ja, okay, und dann hast du es bei mir abgeguckt.
Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht. Ich glaube, Papa ist nicht so wahnsinnig people-pleasend.
Nö. Aber genau, es gibt ja auch durchaus die guten Gründe, warum man das macht, ne? Denn alle, was weiß ich, alle sollen sehen, wie gewissenhaft oder wie wichtig oder wie wie zuverlässig oder so. Also es ist so ähnlich wie Gewissenhaftigkeit, aber so, ne, dass ich einfach da bin, wenn man mich braucht. So, ne? Das ist ja auch durchaus erstmal was Positives. So. Aber du hast gerade eben was anderes angesprochen, das finde ich ganz spannend. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es so psychologische Phänomene gibt oder wie Scham, hast du gerade gesagt. Ne? Selbstwert, Entscheidungsfindung hatten wir auch schon, aber eben auch so verschiedene Konflikttypen eben im Sinne von, ich gehe dem Konflikt eher aus dem Wege und vermeide ihn, indem ich dann eben sage, okay, dann gehen wir eben heute Abend ins Kino oder und meine eigenen Bedürfnisse dabei vernachlässige. Und da sind wir dann bei dem Nächsten, das löst natürlich auf Dauer, Empathie ist auch noch so ein Wort, das da reingehört, also ein psychologisches Wort, aber das löst natürlich auf Dauer Stress aus, im Sinne von, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse, und da sind Frauen ganz gut drin, nicht mehr richtig wahrnehme, kann ich sie auch nicht artikulieren. Und diese nicht befriedigten Bedürfnisse, weil es braucht auch immer mal so dass das Belohnungszentrum im Gehirn angeregt wird, weil ich ein Bedürfnis erfüllt bekomme. Das führt, sagt jedenfalls Professor Tobias Esch, mit dem ich ja auch einen Podcast mache, zum Lebenssinn, das führt dazu, dass Menschen einen Burnout erleiden. Weil das Besondere beim Burnout ist, die funktionieren ja noch, aber alles fühlt sich dröge an. Also so, die haben von außen betrachtet alles. Die haben, was weiß ich, eine Familie, Kinder, Haus, festen Job, alles läuft, können in Urlaub, sich leisten, in Urlaub zu fahren und. Und trotzdem fühlt sich ihr Leben leer an. Und das ist die Gefahr eben auch beim People-Pleasing oder wenn ich so eine Tendenz dazu habe, so eine stärkere Tendenz, dass ich mich so komplett vernachlässige und irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich meins und was ist der andere oder was, ne? So. Und das, wie gesagt, das kann im schlimmsten Fall, das ist jetzt nicht der alleinige Auslöser, aber ein Auslöser für Burnout sein.
Ja, das Spannende ist, dass es ja diese vier Verhaltensweisen gibt, die es im People-Pleasing, also quasi vier Ebenen des People-Pleasings, die Überanpassung, die Überkompensation, die Selbstaufopferung und die Auflösung. Und damit beschreibe ich quasi die, sagen wir mal, Szenarien, die Dr. Ulrike Bossmann, Diplompsychologin, systemische Therapeutin und Coach für positive Psychologie.
Die hat darüber ein Buch geschrieben.
Autorin, genau, die hat über eben dieses Thema ein Buch geschrieben, quasi nennt, durch die People-Pleaser gehen. Und zwar in der Überanpassung, da haben wir vorhin schon drüber geredet, dieses Beispiel aus dem sozialen Kontext. Ne? Also dir wird häufig irgendwie gesagt, deine Idee ist irgendwie doof oder weiß ich nicht was. Und dir wird irgendwie, Validierung für die eigenen Gefühle oder die Träume oder Vorstellungen oder so genau abgesprochen. Und dann fängst du an, quasi dir durch Mitsprechen bei den anderen Zustimmung und sowas wie Gruppensinn zu holen.
Ja, bei dieser Überkompensierung hast du auch ganz häufig Menschen, die so in so einen Perfektionismus gehen. Ne?
Genau, das
also
ist.
Also bloß nicht anecken oder alles richtig machen. Ne?
Genau, das ist Punkt Nummer zwei. Nummer drei ist dann die Selbstaufopferung. Da wird's dann schon, sagen wir mal, kritisch, weil man wirklich anfängt, auch dann viel im Leben der anderen Person zu existieren und dann
und nicht Nein sagen zu können. Ne?
Genau, und dieser letzte Punkt der Auflösung der eigenen Persönlichkeit, den finde ich ganz spannend, weil da ist man dann wirklich, kann ich mir nur vorstellen, in so einem, eigentlich ist man die andere Person, so, weil man irgendwie nur noch aus dieser Sichtweise quasi durchs Leben geht. Mhm.
Die eigene Identität ist nicht mehr vorhanden oder nur noch sehr wenig fühlbar, ne?
Ja, ein spannendes, eine spannende Situation auf jeden Fall.
Mhm. Genau, und letztendlich ist ja auch, wenn ich jetzt sehr hilfsbereit bin und womöglich auch als, also mir fällt so eine Sekretärin ein, die ich vor 100 Jahren mal als Kollegin hatte, zu der alle kamen, ja. Also die haben, das war so ein, ich würde jetzt sagen, emotionaler Mülleimer. Also weil die, jeder kam dahin, wenn er irgendwie ein Problem hatte oder mit dem Partner oder mit dem Chef oder mit, alle haben sich da so ausgelassen. Und sie war so ja vordergründig einfühlsam, ja. Aber es war eben auch so eine Vermeidung. Also sie hätte ja auch mal sagen können, jetzt nee, stopp, ich habe jetzt kein Ohr mehr, ich habe genug Stress. Und stattdessen hat sie immer noch einen draufgesetzt und hat gesagt, ja, also wenn da noch mehr ist, du kannst mich auch abends anrufen. Aber wozu führt das, wenn dann wirklich Menschen das ernst nehmen und auch tun? Ja? Und diesen, das ist natürlich am Ende auch wieder Konfliktvermeidung, weil es wahrscheinlich für sie und ihre Psychohygiene besser gewesen wäre, auch mal zu sagen, nee, sorry, kann ich gerade nicht. Ich habe gerade selber genug an den Hacken. Ja.
Ja, und das ist ja genau eine dieser Strategien, die man benutzen soll, und zwar Selbstbeobachtung. Ne, also wenn man sich in dieser Situation dann sagen könnte, ups, da ist mir jetzt gerade ein Satz rausgerutscht, und sich dann entweder im Gespräch, naja, auf die Zunge beißen möchte, zum Beispiel im Nachhinein, dann führt das häufig dazu, oder dann habe ich das auch schon in eigenen Situationen erlebt, dass ich dann in zukünftigen Situationen, in ähnlichen Situationen, mich anders verhalte und dann nicht mehr so pleasend bin an dieser Stelle.
Lass uns mal, bevor wir gleich in die Lösung noch kommen, nochmal zurückgehen. Was passiert denn, wenn zum Beispiel dieses Beispiel mit der Sekretärin, sie immer wieder ja sagt, kannst auch mich anrufen und so weiter und so fort. Also sie hat dann auf der einen Seite dieses Wohlbefinden, sie wird gebraucht. Und das Ende vom Lied ist aber eben, wir hatten ja eben schon Burnout wieder, dass es natürlich Stress ist irgendwann. Weil du ja gar nicht mehr dazu kommst, deine eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen oder nach ihnen zu handeln. Wenn du weißt, jetzt möchte ich eigentlich gerne noch mal ein paar Minuten Ruhe haben oder irgend so meine eigene Zeit, und dann ruft wieder irgendwer an, weil er irgendwas hat. Und das weiß ich sogar tatsächlich noch, dass das dann eben damals auch ein Teil war, dass die dann manchmal ausfiel für ein paar Tage oder Wochen, weil die einfach nicht mehr konnte.
Ja, bevor es dazu kommt, sollte man auf jeden Fall unsere Lösungsstrategien benutzen, die wir jetzt natürlich zum Ende der Folge dann auch irgendwann nochmal verraten werden.
Ja, ich habe noch eine Sache, noch eins. Es gibt noch einen zweiten Psychologen, der sich damit sehr viel beschäftigt hat, dessen Name mir gerade wieder nicht, doch, Thomas Bachmann ist das, auch ein HU-Kollege. Der sagt, es ist, was wir immer übersehen, ist so ein bisschen, dass es kontextabhängig ist tatsächlich. Also du kannst, was weiß ich, am Arbeitsplatz dich vielleicht ganz gut abgrenzen oder da deinen Job machen, aber eben vielleicht mit deiner Partnerin oder deinem Partner zu Hause abends das nicht und bist dann da vielleicht eher vermeidend oder so. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, dass ja meistens auch so ein geringer Selbstwert oder kleiner Selbstwert dahinter hängt. Und weil der sich am Ende dann nur noch über andere definiert. Also über den Applaus oder über die, die freundlichen Worte oder so. Gleichzeitig verblasst du ja auch so ein bisschen als Individuum, ne? Also wenn du immer alles mitmachst und immer allen gerecht werden willst und immer zu allen sofort zur Hilfe eilst und so, dann wirst du ja irgendwann auch gar nicht mehr, also anders gesprochen, wenn du anfängst, dich abzugrenzen und zu sagen, nee, stopp, kann ich jetzt nicht, will ich nicht, oder also eben Nein zu sagen, kriegst du wieder mehr Konturen. Also denn, oder in den Konflikt gehst, dann nehmen die Leute dich ganz anders wahr. Ne?
Woher glaubst du, kommt das, dass vor allem ja Frauen häufig People Pleaser sind, also überdurchschnittlich viele?
Ja, ich habe eine Idee, oder ich, also das, was ich selber beobachte, auch an mir, ist dieses, du wirst halt als Kind ja oder als kleines Mädchen auch so erzogen, also zumindest in meiner Generation, ja, brav zu sein, hilfsbereit zu sein. Ich weiß noch, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten von mir und meinem Bruder oder meinem Bruder und mir, da sollten wir abwaschen, ich weiß nicht, vielleicht war mein Bruder 6 und ich war 8 oder irgend so, da sollten wir abwaschen, das sollten wir öfter mal machen. Und ich bin dann also ganz pflichtbewusst zur Spüle und sag so zu meinem Bruder, kannst du dann das Geschirr abtrocknen? Und dann sagt er, nö, ich muss jetzt erstmal schlafen, ich bin müde. Und dann stand ich da alleine, habe mich natürlich super geärgert. Und dann kam etwas, was mich noch mehr geärgert hat. Nämlich meine Mutter hat dann gesagt, ach, der Arme, der muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen, mach du das mal. So, ne? Und das ist so... Also in meiner Generation, sage ich ganz bewusst, wurde das erwartet, dass du dich als kleines Mädchen hilfsbereit, dass du nicht aufbegehrst, dass du nicht laut wirst oder Nein sagst oder so, dann warst du nämlich gleich hysterisch oder...
Ja, ja, voll. Das ist auch eben einer dieser Sätze, mit denen ja Frauen vor allem deiner Generation aufgewachsen sind, von wegen jetzt sei nicht so hysterisch oder du wirkst hysterisch oder so. Und ich denke, du hast mit dieser Situation, die du gerade in der Küche beschrieben hast, von dir und deiner Mutter, genau das perfekte Beispiel geschaffen für das Inga-Prinzip. Mhm. Und zwar, Inga steht für Interesse signalisieren. Mhm. Ja, ich möchte meine Aufgabe erledigen, Mama. Aber N steht für Nein sagen. Nein, ich werde sie nicht alleine machen. G steht für Grund nennen. Mein Bruder ist einfach so ins Bett gegangen und ich finde das unfair, dass ich hier das alleine...
Auf Sofa, aber ja.
Auf Sofa ins Bett, er hat sich einfach hingelegt.
Ja.
Ich finde das unfair, dass er das macht. Und A steht für Alternative anbieten. Ich würde mich dazu bereit erklären, die Aufgabe fortzusetzen, wenn mein kleiner Bruder aufgewacht ist. So, und damit, wenn man dieses Inga-Prinzip tatsächlich auf so eine Pleasing-Situation, wenn man sich in so einer findet, anwendet, oder eine andere Person, ich weiß nicht, jemanden zum Dampfablassen benutzen möchte oder noch eine Aufgabe vom Chef irgendwie reinkommt oder sonst so wie. Inga ist eure Freundin in diesen Fällen und finde ich eine super Anleitung tatsächlich, die zusätzlich zur Selbstbeobachtung und zu kommunizierten Bedürfnissen so ein Trio bilden, was eigentlich ein super... Schutz bietet vor dem eigenen People-Pleasing.
Ja, mir fällt dazu aber auch noch ein, dass bei mir, also zumindest, weil das kam öfter mal vor, dass mein Bruder sich irgendwie verweigert hat und dass mich das öfter auch geärgert hat und dass ich das auch immer mal wieder gesagt habe, aber anscheinend nicht so laut oder...
Dass er das irgendwie wahrgenommen hat.
Aber er war eben auch der Künstler und das führt natürlich dann auch zu Frust. Ja, und dieses, und dann irgendwann sagt man es dann halt nicht mehr, ja, weil das ist ja sowieso sinnlos. Es geht ja sowieso nicht weiter oder so. Und das führt dann aber dazu, und das führte bei mir auch dazu, dass ich das dann zeitversetzt mich entladen habe. So. Das heißt, also irgendwann hat mein Bruder das dann doch zurückgekriegt. Also nicht über, ne? Aber in irgendeiner kleinen, keine Ahnung, fiese Matente. Nee, wie nennt man das, habe ich das dann irgendwie dann doch zurückgezahlt. Und das ist natürlich auch kein Zustand.
Ja klar, ich meine, wer zu viel schluckt, der spuckt. Damit haben wir ja diese Folge angefangen. Und ich denke, das ist so ein Satz, der gerade beim People-Pleasing ganz, ganz wichtig ist. Und auch diese Burnout-Symptomatik, die du beschrieben hast, das hörte sich ja auch so ein bisschen. Also wenn dir so alles egal ist und du so ein...
Ja, du wirst leer. Also
Zustand der Gleichgültigkeit.
Menschen sagen, sie sind oder die das haben, sagen, sie fühlen sich völlig leer. Also da ist keine Substanz mehr. Eben, wie gesagt, da funktioniert dieses Belohnungssystem, das springt zwar an, aber das ergießt sich nicht mehr, weil da ist so eine Sperre, also um das irgendwie so bildlich darzustellen. Ne? Und ich glaube, es ist so wie mit allem, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, es geht immer erstmal darum, sich überhaupt bewusst zu machen, dass man das tut. Weil, wie gesagt, du fühlst dich ja auch wohl, wenn du, ne, wenn du hilfsbereit bist. Du fühlst dich ja auch gut. Hey, ich habe geholfen, sowas, ne? Und dann vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das jetzt wieder sowas, was ich mache, damit ich irgendwie anderen gefalle? So, also dieses, so, wie ist eigentlich mein Selbstbild von mir selber? Ne? Und was passiert eigentlich, das ist so ein Teil von mir im Coaching, was passiert eigentlich, wenn ich Nein sage? Und dann kommen Klienten ganz häufig und sagen, ja, und dann kann das und das und dann wird sie bestimmt total sauer werden und dann gibt's den mega Ärger und so. Ne? Mhm. Und sich dann vielleicht aus diesem erstmal zu sagen, hey, das ist eine Erwartung. Mhm. Du weißt nicht, ob das so ist.
Naja, ja. So ein ausgemaltes Szenario.
Genau, das ist wieder Katastrophengedanken, die ja in der Zukunft sind. Mhm. Und wie wahrscheinlich ist denn diese Reaktion oder vielleicht gibt es ja auch eine andere Reaktion. Und die andere Reaktion kann ja sein, oh wow, da sagt jemand mal Stopp oder Nein. Hm. So. Und vielleicht noch als letztes und dann hören wir auch auf mit dem People-Pleasing heute. Es gibt immer so diese Idee von den Micro-Habits. Mhm. Also den kleinen Momenten und das es muss gar nicht gleich die große Veränderung sein, aber diese kleinen Momente, wie du sagst, will ich jetzt wirklich hilfsbereit sein oder ist was mache ich da eigentlich schon wieder oder dieses sich bewusst machen, ja, und wie handle ich jetzt mal anders? Und das muss ja nichts Großes sein oder so, aber das schafft natürlich am Ende wieder eine neue Bahnung im Gehirn und damit vielleicht auch auf Dauer, und das kann ich jetzt zumindest von mir sagen, mit inzwischen 60 Jahren, es verändert sich und ich kann heute wesentlich besser Nein sagen und auch Grenzen setzen und ich weiß auch besser, was ich möchte und was ich nicht möchte.
An euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich lege euch die von mir angesprochene Podcast-Folge ganz, ganz toll ans Herz. Mhm. Wissen, Weekly Wissen, glaube ich.
Schickst heißt du mir, dann packe ich Thema, die in die Shownotes.
Genau, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Großartige Folge, schön recherchiert. Und naja, mit unserer Familienpackungsversion konntet ihr hoffentlich auch was anfangen. Beobachtet euch doch mal ein bisschen selbst. Ich fand das total spannend, das mal so mitzunehmen für die nächsten paar Wochen, mal zu gucken, wie man sich so verhält im Kontext mit anderen Menschen.
Und wo man gerade steht.
Genau, und wo man selbst gerade ist eigentlich.
Und dann gehen noch Grüße raus an den Vater der Kompanie, der gerade in Büsum weilt und dort an seinem am Ende seines zweiten Krimis mit Michael Maisheit feilt und hoffentlich am Sonntag in alter Frische zu uns hier in den Podcast zurückkommt.
Ach, da bin ich mir ganz sicher. Und ein schönes Wochenende
euch.
Genau. Tschüssi.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.